Deutschlandfunk Nova war Update mit Sonja Meschkat.
Präsident Joe Biden war gestern auf seine Weise richtig sauer.
It's not normal.
Ja, man versteht das nicht so gut an der Stelle, ne? Also er hat gesagt, this is not a normal court. Das ist kein normales Gericht, sagt der Präsident der Vereinigten Staaten und meint damit das höchste Gericht des Landes, den Supreme Court. Gestern hatte der ja geurteilt, dass Hautfarbe kein Kriterium mehr sein darf, um einen Studienplatz zu bekommen. Heute gab es zwei weitere Urteile. Da geht es um den Schuldenerlass für Studierende und um die Rechte der LGBTIQ-Community. Mehr Details dazu im frischen Podcast vom Update am 30. Juni. Und wir sprechen auch heute nochmal über die Ausschreitungen in Frankreich, Krawalle den dritten Tag in Folge und das wird Folgen haben.
Ab heute Nacht wird laut dem französischen Innenminister in ganz Frankreich erstmal bis auf weiteres nachts der Nahverkehr eingestellt. Das heißt, zwischen abends um 9 und morgens um 6 sollen jetzt wirklich frankreichweit keine Straßenbahn und Busse mehr fahren.
Und welche Maßnahmen Präsident Macron jetzt fordert, Anne Präger bringt euch gleich auf den aktuellen Stand. Ihr hört zu, das ist schön.
Deutschlandfunk Nova.
Nach dem tödlichen Schuss eines Polizisten auf den 17-jährigen Nael bei einer Verkehrskontrolle in einem Vorort von Paris gehen die Unruhen in Frankreich weiter. 3 Nächte mittlerweile mit Krawallen. Deswegen hat der französische Präsident Emmanuel Macron sich mit einem Krisenstab getroffen. Über die Lage in Frankreich erfahrt ihr jetzt mehr von Anne Präger aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichtenteam. Anne, was hat der Freitag in Frankreich bisher gebracht?
Also der Tag ging los mit einer Bilanz der dritten Krawallnacht. Also die hatte ja auch nochmal Unruhe in etlichen Städten gebracht. Da wurden Gebäude zerstört, Autos angezündet und Polizisten dann zum Beispiel auch mit Feuerwerkskörpern angegriffen. Das heißt, da waren landesweit rund 40.000 Polizisten im Einsatz und es wurden knapp 250 von denen verletzt und mehr als 870 Menschen vorübergehend festgenommen. Und davon waren eben dann ein Drittel der Leute unter 18.
Wie ist denn jetzt die Reaktion der französischen Regierung?
Also die Regierungschefin, die Premierministerin Elisabeth Borne, die nannte die Unruhen auf Twitter unerträglich und unentschuldbar. Und sie hatte auch zunächst angedeutet, dass es da in Frage kommt, einen Ausnahmezustand auszurufen. Das hätte dann unter anderem mehr Befugnisse für die Polizei bedeutet. Aber die Regierung hat sich da heute offenbar erstmal gegen entschieden.
Welche Strategie verfolgt sie anstattdessen? Welche Maßnahmen sind geplant?
Mehrere. Also relativ pauschal hat Präsident Macron von mehr Geld und mehr Einsatzkräften gesprochen, die das Innenministerium bereitstellen soll. Und außerdem sollen in den Regionen mit starken Unruhen in den letzten Nächten halt Feste und Veranstaltungen abgesagt werden. Es soll auch sowas wie Feuerwerkskörper oder Benzinkanister nicht mehr verkauft werden. Und ab heute Nacht wird laut dem französischen Innenminister in ganz Frankreich erstmal bis auf weiteres nachts der Nahverkehr eingestellt. Das heißt, zwischen abends um 9 und morgens um 6 sollen jetzt wirklich frankreichweit keine Straßenbahn und Busse mehr fahren.
Es gibt ja jetzt auch noch eine weitere Reaktion von Emmanuel Macron. Und zwar hat er eben im Zusammenhang mit den Unruhen auch die Rolle der sozialen Medien kritisiert. Was hat er da gesagt?
Da hat er konkret gefordert, dass die Betreiber von sozialen Netzwerken halt Gewaltaufrufe entfernen, weil laut Macron eben Portale wie Snapchat und TikTok da eine erhebliche Rolle spielen bei den Unruhen, weil sich die Randalierer oft darüber, also online, organisieren. Und in dem Zusammenhang hat der Präsident eben auch angekündigt, dass die Behörden da mit den Betreibern zusammenarbeiten wollen und gegen Menschen vorgehen wollen, die über diese sozialen Netzwerke zu Krawallen aufrufen. Und in dem Zusammenhang hatte Macron auch noch einen Appell an Eltern. Also sie sollen ihrer Aufsichtspflicht nachkommen und sicherstellen, dass ihre Kinder zu Hause bleiben, damit eben sich die Unruhen nicht noch mehr ausweiten.
Welche Reaktionen gibt es aus dem Ausland?
Also der Sprecher der deutschen Bundesregierung hat gesagt, dass die Regierung mit einer gewissen Sorge auf die aktuellen Ereignisse in Frankreich blickt. Das hat er vermutlich auch deswegen gesagt, weil eigentlich nächste Woche ein Staatsbesuch von Macron, ein lang geplanter, ansteht. Ob der jetzt wirklich stattfindet in dieser Situation, ist noch offen. Es gibt übrigens auch für Touristen Reisewarnungen nach Frankreich. Also wer jetzt nach Paris fahren will, sollte sich vorher vielleicht mal auf den Seiten des Auswärtigen Amts informieren. Es gibt aber auch noch eine andere Reaktion von den Vereinten Nationen. Das UN-Menschenrechtskommissariat, das hat Frankreich aufgerufen, sich ernsthaft auseinanderzusetzen mit dem Rassismus bei der Strafverfolgung.
Hat sich die Familie vom erschossenen Jugendlichen, also von Nail, eigentlich geäußert?
Ja, also seine Mutter Munia, die hat in den Medien sich geäußert und die hat gesagt, dass sie von einer rassistisch motivierten Tat ausgeht. Sie hat aber auch gesagt, dass sie nicht die Polizei als Ganzes dafür verantwortlich macht, sondern den Schützen. Und dieser Polizeibeamte, der ist in Haft, gegen den wird ermittelt wegen Totschlags. Und sein Anwalt hat in den Medien gesagt, dass der Polizist die Familie des Opfers um Verzeihung bittet.
In Frankreich versucht die Regierung, Maßnahmen zu ergreifen, damit die Unruhen nach dem Tod des 17-jährigen Nael bei einer Polizeikontrolle aufhören. Infos habt ihr dazu bekommen von Anne Preger.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Dieses Video hier, das ist viral gegangen. Hendrik Alhoff Kramer, angehender Landwirt, steht auf einem Sojabohnenfeld. Das ist überschwemmt worden vom Starkregen und er ist einfach total frustriert.
Das, was wir hier sehen, ist die Klimakrise. Das ist nicht irgendwie etwas Unvorhergesehenes, was einfach mal so passiert, wo wir keinen Einfluss drauf haben, sondern das ist menschengemacht. Und wir müssen jetzt aufstehen als Zivilgesellschaft und jetzt einfach mal handeln. Es ist jetzt Zeit für radikalen Klimaschutz.
Auch wenn dieses Video jetzt schon ein paar Tage her ist, bleibt natürlich die Frage, was muss denn überhaupt passieren beim Klimaschutz in der Landwirtschaft? Und darüber konnte ich sprechen mit Benedikt Bösel. Er hat einen Forst- und Biolandwirtschaftsbetrieb, den Hof Gut und Bösel in Alt-Madlitz, das ist in Brandenburg. Und in seinem Betrieb werden verschiedene Methoden der regenerativen, multifunktionalen Landwirtschaft erforscht und entwickelt. Benedikt, welche Erfahrungen mit Klimaschäden hast du denn bisher gemacht als Landwirt?
Ja, wir sind in der Tat von den Auswirkungen des Klimawandels hier sehr stark betroffen. Wir haben jetzt schon fast die 5., 6. Dürre in Folge. Das eben auch in Kombination mit den sehr, sehr sandigen Böden hier in Ostbrandenburg. Das heißt, wir haben im Grunde genommen unsere ganze Philosophie danach ausgerichtet, zu fragen und zu überlegen und auch zu testen, wie man eben Methoden der regenerativen Landwirtschaft nutzen kann, um sich eigentlich gegen und oder beziehungsweise für die Herausforderungen des Klimawandels fit zu machen.
Was heißt das denn dann ganz konkret für dich und deinen Betrieb? Wie gehst du damit um? Was hast du dir überlegt?
Also was unsere Erkenntnis im Grunde genommen ist, ist, dass für alle diese Fragen des Klimawandels, aber eben auch der Frage, wie wir hier in vielen Jahren noch wirtschaften können, die Antwort der Boden ist, und zwar der gesunde Boden. Denn es ist nicht nur so, dass es wenig regnet. Es ist eben auch so, dass der Regen gar nicht aufgenommen werden kann vom Boden, wenn er eben nicht gesund ist. Wenn er hart und heiß und trocken ist, dann läuft das Wasser sofort ab. Und genau das kann dann über den gesunden Boden eben anders dargestellt werden. Das heißt, wir versuchen eben alles darauf auszurichten, wie wir die Böden wieder gesunden können, indem wir Kompostierung einsetzen, indem wir zum Beispiel auch schmale Baumstreifen, sogenanntes Agroforst, über den Acker sozusagen pflanzen und darüber die Windgeschwindigkeit verändern und verschiedene ökologische Leistungen auch einbringen. Und dann integrieren wir auch die Tiere wieder in den Ackerbau. Also die Tiere sind Teil der Fruchtfolge, weil auch eben Kühe über eine besondere Art und Weise, wie sie weiden, ganz erheblich auch zum Humusaufbau, zum Biodiversitätsaufbau, zum Bodengesunden sozusagen beitragen können.
Das heißt, wenn ich jetzt zu dir kommen würde und würde mir das angucken, dann würde ich jetzt nicht nur plane Felder sehen, die du mit weiß ich nicht was bepflanzt hast, sondern dazwischen sind noch Tiere, dazwischen sind Sträucher, dazwischen sind Bäume, weiß ich nicht, hast du auch noch irgendwo Kräuter angebaut oder ist das so die Vorstellung?
Das ist so ein bisschen die Vorstellung, wobei man auch da sagen muss, wir machen eben Forschung einen Schritt nach dem anderen. Diese Prozesse dauern natürlich auch ihre Zeit und wir müssen eben auch erst untersuchen, ob man damit auch profitabel wirtschaften kann, ob sich das lohnt, wie sich das auswirkt. Wir glauben daran, natürlich, klar, aber es muss eben noch gezeigt und bewiesen werden, weil wir einfach in den letzten 40, 50 Jahren solche Fragen im Grunde genommen gar nicht so richtig ernst genommen haben. Die Instrumente, die uns die Natur eigentlich von Hause aus gibt, haben wir lange gar nicht nutzen müssen. Und heute mit den neuen Bedürfnissen kommt dem Ganzen eine ganz andere Beachtung auch zu, Gott sei Dank. Wir versuchen das aber eben gleichzeitig auch jetzt nicht einfach nur chaotisch und einfach nur machen und alles, sondern schon sehr geordnet, sehr konzentriert, auch mechanisierbar später, damit wir damit wirklich auch in die Fläche gehen können.
Und merkst du denn bei dem, was du da jetzt gerade bei dir machst, merkst du denn wirklich einen Effekt? Also verändert sich der Boden? Hält er zum Beispiel mehr Wasser? Wird er nährstoffreicher?
Also in der Tat gibt es einige Dinge, die sehr, sehr schnell passieren. Zum Beispiel in diesen Agroforststreifen ist ein unglaublicher Bodenaufbau zu sehen. Und diese Agroforststreifen helfen eben auch zum Beispiel in Wetterextremen, also wenn wir ein starkes Regenereignis haben, dass das Wasser eben nicht dann vom Feld abläuft, sondern immer wieder eine Barriere im Feld hat und dann auch langsam dort versickern kann. Also das sind Dinge, die sehr schnell passieren. Andere Dinge brauchen ihre Zeit. Humusaufbau, Bodenaufbau, insbesondere hier auf diesen Riesenfeldern, die wir in Ostbrandenburg eben kennen, da muss man auch langfristig dabei bleiben, da muss man auch langen Atem haben und man muss am Ende eben auch ein bisschen Glück haben, dass das Wetter mal es gut mit einem meint.
Wie reagieren Landwirtinnen und Landwirte auf die Klimaveränderungen, die sie ja bereits jetzt sehr stark spüren? Ich habe darüber gesprochen mit Benedikt Bösel. Danke.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Ein zentrales Wahlkampfversprechen wird US-Präsident Biden wohl nicht umsetzen können. Der Supreme Court hatte heute geurteilt, dass die Schuldenlast von Studierenden in Gesamthöhe von 430 Milliarden US-Dollar nicht aufgehoben wird. Und es hat noch ein weiteres Urteil gegeben und das ist ein Schlag für die LGBTIQ-Community. Bestimmte Unternehmen dürfen Nein sagen, wenn sie zum Beispiel eine Homepage für gleichgeschlechtliche Ehen entwerfen sollen. Wir gucken genauer auf die Entscheidung mit unserer Korrespondentin in Washington, mit Doris Simon. Doris, lass uns gucken auf den Fall um die Rechte der queeren Community. Also es geht um eine Webseite für eine gleichgeschlechtliche Hochzeit. Und die Webdesignerin, die hat sich ja geweigert, diese zu bauen und beruft sich auf ihre Meinungsfreiheit. Und der Supreme Court stimmt dem im Prinzip ja zu. Wie ist dieses Urteil begründet worden?
Ja, es gibt ein Gesetz in Colorado, wo diese Webdesignerin lebt, das eben gesagt hat, Dienstleistungen müssen ohne Diskriminierung gegenüber allen erbracht werden. Und der Supreme Court hat geurteilt mit der Mehrheit der 6 konservativen Richter, dass das Recht auf freie Meinungsäußerung in diesem Fall religiös begründet, weil die Frau gesagt hatte, ihr Glaube erlaube ihr dies nicht, dass dieses schwerer wiegt als eben das Nichtdiskriminierungsgesetz von Colorado und damit auch das Recht des schwulen Paares, so wie jeder behandelt zu werden. Das ist eine Auseinandersetzung hier zwischen dem First Amendment Right, also diesem Recht auf freie Rede und Meinungsäußerung, und eben Antidiskriminierungsgesetzen, die teilweise auch geschützt sind von der Verfassung.
Kann man denn schon ein- oder abschätzen, ob sich durch das Urteil jetzt etwas ändert für die Rechte der Community?
Das ist die eine Frage, die offen ist, weil wenn das jetzt Recht ist in den USA, ist vorstellbar, dass auch andere solche Vorbehalte äußern werden. Sie würden ihre Meinung äußern, sie würden etwas schaffen, etwas kreieren und da könnte ihnen nicht vorgegeben werden, gegen ihre eigene Auffassung zu verstoßen. Aber die andere Frage, die sich viele stellen, ist, wo hört das denn auf? Wenn die Religion oder die Überzeugung jemanden andere Dinge gegenüber anderen Gruppen verbieten oder er der Meinung ist, es ist nicht erlaubt, betrifft das dann im Zweifel auch gemischte Ehen oder eben Minderheiten? Das sind viele Dinge vorstellbar. Das alles weiß man nicht genau.
Lass uns auch noch sprechen über den Student Loan Forgiveness, also den Schuldenerlass bei Studierenden. Das war ja auch ein Herzensprojekt von Joe Biden, eines seiner Wahlkampfversprechen, um eben die finanzielle Schuldenlast von jüngeren Menschen eben vor allen Dingen zu reduzieren. Das funktioniert jetzt offenbar auch nicht. So ist das Urteil. Was bedeutet das Ergebnis für Joe Biden?
Das ist natürlich eine Niederlage. Auf der anderen Seite eine Niederlage, mit der man in der Regierung durchaus gerechnet hatte. Denn Kritik gab es an diesem Plan von Anfang an. Joe Biden hat sich berufen, die Regierung hat sich berufen auf ein Gesetz, das nach den Anschlägen vom 11. September erlassen wurde, für die Basis eben 400 Milliarden Dollar der insgesamt 1,6 Billionen Dollar Studienschulden in den USA zu streichen. Das war eine wackelige Basis und das Gericht hat heute gesagt, auch wieder mit der Mehrheit der 6 konservativen Richter, dass die Regierung ihre Befugnisse überschritten habe, denn das Haushaltsrecht liegt ja beim US-Kongress. Und 26 Millionen Darlehensnehmer, die sich schon beworben hatten für einen Erlass von höchstens maximal 20.000 Dollar. Viele haben sehr viel mehr Schulden. Die gehen jetzt erstmal leer aus, aber die Regierung hat schon angekündigt, dass sie nicht aufgeben wird und dass sie nach weiteren Wegen suchen wird. Die Last der Schulden, die hier ganz viele Menschen drücken. Ich habe schon 50-Jährige mit festem Einkommen getroffen, die immer noch Studienschulden haben.
Die immer noch
haben.
Zahlen, okay.
Ja. Mhm. Die eben zu senken.
Joe Biden hat ja gesagt, das ist kein normales Gericht und er bezieht sich damit ja auf diese Unwucht bei den Richtern, also dass es mehr konservative Richter im Supreme Court gibt. Was ist da dran? Merkt man da jetzt auch die klare konservative Ausrichtung oder lässt sich das so pauschal nicht sagen?
Naja, das haben wir letztes Jahr schon gemerkt, nicht nur mit der großen Entscheidung zum Schwangerschaftsabbruch, sondern mit vielen Entscheidungen, die die Befugnisse zum Beispiel der Umweltagenturen, anderen Agenturen einschränken und konservative Herzensanliegen doch gefördert haben. Aber wir haben auch zwei Entscheidungen gesehen in dieser Periode, wo zwei der konservativen Richter gestimmt haben mit den drei liberalen Richterinnen. Bei wichtigen Fragen, einmal gegen den Staat Alabama, der die Wahlkreise so zugeschnitten hatte, dass die schwarze Bevölkerung dort nie mehr als einen von acht Abgeordneten hätte stellen können, obwohl die ein Viertel der Bevölkerung ausmachen. Und in einem anderen Fall bei Wahlzuschnitt aus North Carolina haben sie auch wieder mit den Liberalen gestimmt. Das heißt, konservative Herzensanliegen, absolut, da zieht dieses Gericht durch. Aber es gibt einige Richter, die vor allem bei der Bürgerrechtsthematik doch Bedenken haben.
Doris, dann danke ich dir für deine Infos hier bei uns im Deutschlandfunk Nova Update.
Deutschlandfunk Nova Update.
Gerade nochmal geguckt, wo Mainz rumliegt. Ja, weit genug weg auf jeden Fall. Ich bin gerade nicht abgelenkt. Das Smartphone, wir lieben es. Manchmal hassen wir es auch ein bisschen. Also einerseits können wir zum Beispiel damit viel besser Kontakt halten mit Freunden, als eben noch zu einer Zeit, wo es wirklich und ausschließlich nur Festnetz gab oder eine Telefonzelle. Aber dann guckt man eben auf die Bildschirmzeit und denkt sich so, dann doch wieder entspannte 6 Stunden pro Tag an dem Ding rumgedaddelt, ne? Wie sehr das Smartphone unsere Aufmerksamkeit beansprucht, das zeigt eine neue Studie. Und demnach sind wir weniger konzentriert, wenn das Handy vor uns liegt, sogar wenn es ausgeschaltet ist. Ich gucke nochmal kurz rüber. Naja, ausgeschaltet ist es nicht, aber es blinkt auch nicht. Mintu Tran aus dem Nova-Team. Was genau sagt jetzt diese Studie?
Genau, das war eine Studie der Uni Paderborn. Teilgenommen haben 49 Personen zwischen 20 und 34 Jahren. Und die mussten für diese Studie im Rahmen von einer Videokonferenz einen Test absolvieren, mit dem ihre Aufmerksamkeit und ihre Konzentration getestet wurde. Und eine Gruppe, die hat den Test gemacht ohne Smartphone im Raum. Und die andere Gruppe, die hatte ein Smartphone bei sich auf dem Schreibtisch drauf. Allerdings war das ausgeschaltet und der Bildschirm war nach unten gedreht. Und das Ergebnis ist, die Probanden oder Probandinnen, die das Handy auf dem Tisch hatten, die konnten sich im Test schlechter konzentrieren und haben langsamer gearbeitet.
Aber woran liegt das?
Das habe ich auch den Molekularpsychologen, so das Wort ist es, Christian Montag von der Uni Ulm habe ich gefragt und der hat viel dazu geforscht, wie Smartphones unsere Psyche beeinflussen. Und er sagt, dieser Effekt wurde schon in mehreren Studien nachgewiesen. Und das liegt daran, dass dieses Smartphone für uns so wichtig geworden ist.
Und während der Pandemie, muss man ja ganz ehrlich sagen, sind wir gerade mit dem Smartphone eigentlich noch mal mehr zusammengewachsen, weil es eben die Möglichkeit war, überhaupt in Zeiten des Physical Distancing, also wo wir distanzieren mussten, leider von Menschen eben zu kommunizieren. Im Alltag ist es auch zum Beispiel der Impfausweis gewesen, sodass wir überhaupt im Alltag in bestimmte Veranstaltungen reingehen konnten. Das heißt, eigentlich ist das Gerät aufgrund seiner vielen Funktionen, die es hat, in vielen, vielen Lebensumständen unverzichtbar geworden.
Ja, und er sagt auch, dadurch erwarten wir auch immer, dass irgendwas jederzeit vom Smartphone kommen kann. Eine liebe Nachricht zum Beispiel auf einem Messenger, eine Mail, die BeReal-Benachrichtigung oder vielleicht Snapchat, das verschwindet. So ein Snapchat, das verschwindet, wenn wir es nicht schnell genug öffnen. Und all das, also was wir an Gefühlen und Gedanken mit dem Telefon assoziieren, wird sogar schon aktiviert, wenn wir das Ding nur sehen. Dazu muss es nicht mal angeschaltet sein.
Das finde ich halt so krass, ne? Dass unser Gehirn diese Leistung erbringt, obwohl da noch gar nichts passiert ist. Okay, ab wann ist das denn dann wirklich ein Problem? Weil wir verbringen ja alle mehr oder weniger viel Zeit am Handy. Ne?
Also das Ding ist, es gibt jetzt keine von der WHO anerkannte Diagnose, die irgendwie Smartphone-Sucht heißt. Und das Problem ist auch nicht das Smartphone an sich, sondern vor allem bestimmte Apps, die wir nutzen. Also nicht das Gerät ist das Problem, sondern unsere Umgangsweise damit. Also Social Media zum Beispiel oder auch bestimmte Handyspiele. Und ein Anzeichen dafür, dass wir ein problematisches Nutzungsverhalten haben, ist Kontrollverlust. Also, dass wir eigentlich aufhören wollen, aber es uns nicht gelingt, die Online-Zeit zu reduzieren, dass alles im Leben sich irgendwie um Online-Inhalte auf diesem Gerät dreht und wenn nur noch Social Media wichtig ist und alles andere in den Hintergrund gerät, erklärt Christian Montag.
Wir stellen uns jemand vor, der vielleicht bis tief in die Nacht da über seinem Gerät kauert, morgens die wichtige Klausur oder einen beruflichen Termin verpasst und was lernt er oder sie daraus? Gar nichts, macht einfach weiter mit dem Verhalten. Und dann muss der Schweregrad des exzessiven Verhaltens eben so stark ausgeprägt sein, dass es zu fundamentalen Beeinträchtigungen kommt. Das heißt, eine romantische Beziehung geht zum Beispiel kaputt oder berufliches Fortkommen wird aufs Spiel gesetzt.
Also erst dann würde man wirklich von einer psychischen Störung auch sprechen.
Also wenn es alles andere eben auch dominiert. Okay, das wäre natürlich ein Extremfall, ne? Aber das Handy kann ja auch schon vorher nerven. Also zum Beispiel, wenn wir auf der Arbeit am Handy hängen und zu nichts kommen, weil wir denken, ach komm, das eine Reel gucke ich mir noch an.
Genau. Und wie wir durch diese Studie jetzt ja auch wissen, lenkt das Handy ja sogar einfach nur durch seine schiere Anwesenheit ab. Ich habe mit einem anderen Forscher gesprochen, mit dem Arbeitspsychologen Marcel Kern von der Uni Bochum. Und er sagt das hier.
Und deswegen ist es so wichtig, dieses Gerät immer auch mal verschwinden zu lassen, sodass es eben nicht in unserem Blickfeld gerät. Das gilt aber auch für andere Dinge, wie zum Beispiel E-Mail-Programme, die ja auch durch Push-Nachrichten oder durch Signale uns immer unterbrechen. Und wir wissen einfach schon aus sehr viel Forschung, dass die Unterbrechungen sehr Stress verursachen, weil sie immer wieder Kosten haben, psychische Kosten, um die Aufgabe weiterzuführen. Also sie müssen sich wieder ihre Konzentration sammeln, sie müssen überlegen, wo war ich eigentlich gerade.
Ja, das kostet Kraft, dieser Prozess, sich immer wieder nochmal zu konzentrieren. Und es kann auch problematisch sein, ständig kurz aufs Handy zu gucken deswegen, weil es uns rausreißt aus unserer Konzentration. Und deswegen sollten wir uns nochmal bewusster machen, wann muss ich wirklich in konzentrierter Stillarbeit was tun, dann das Handy am besten unten in der Tasche verstauen oder sogar in einem anderen Raum und sich dann auch wiederum wieder Phasen gönnen, in denen man wirklich für Kommunikation auf Slack oder für den Anruf von KollegInnen zur Verfügung steht und sich dann auch bewusst machen, nicht jede Nachricht von Kollegen oder Kolleginnen oder auch von Freundinnen oder Freunden muss innerhalb von 5 Minuten beantwortet werden, sondern halt dann, wenn man sich dafür die Zeit nimmt.
Und nicht jede Nachricht ist natürlich auch gleich wichtig. Unser Smartphone ist zu unserem ständigen täglichen Begleiter geworden. Wie sehr uns das ablenken kann und was wir dagegen tun können, wenn wir denn wollen, das hat euch Nova-Reporterin Mintu Tran erklärt.
Deutschlandfunk Nova. Update.
Es ist wirklich einiges zusammengekommen in der vergangenen Zeit. Ne? Corona, Inflation, gestiegene Energie- und Mietkosten. Das Leben ist einfach ziemlich teuer geworden. Und während der Pandemie sind ja auch viele Geschäftsmodelle weggebrochen. Und da kommen eben manche finanziell einfach nicht mehr mit und verschulden sich. In Deutschland waren 2022 mehr als 500.000 Menschen so stark verschuldet, dass sie die Hilfe von Beratungsstellen gebraucht haben. Die Zahlen hat das Statistische Bundesamt gestern rausgebracht. Im Schnitt sind Betroffene demnach mit mehr als 30.000 Euro verschuldet. Was da alles eine Rolle spielt, neben der miesen Gesamtlage und wie man da am besten wieder rauskommt, das versucht euch unser Nova-Reporter Matthias von Lieben zu erklären.
Genau 557.935 Menschen haben laut Statistischem Bundesamt 2022 eine Schuldnerberatungsstelle aufgesucht. Und es sind eigentlich sogar noch viel mehr, denn weniger als die Hälfte der insgesamt rund 1.380 Schuldner- und Insolvenzberatungsstellen in Deutschland haben überhaupt Angaben gemacht, wie viele Leute da waren. Insgesamt sind das weniger Ratsuchende als noch 2021. Aber der Trend, der dürfte sich bald wieder umkehren.
Ja, momentan merken wir sehr deutlich in den Schulden- und Insolvenzberatungsstellen, dass die Nachfrage wieder steigt.
Das ist Roman Schlag, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft Schuldnerberatung der Verbände.
Mehr als 2/3 der Beratungsstellen melden zurück, dass die Anfragen nach Schuldnerberatung massiv ansteigen, bis zu 30% und mehr. Vor allen Dingen, weil viele Menschen jetzt aufgrund der hohen Kosten, der Inflation, aber auch weil sie nicht wissen, wie sie die Energiepreise stemmen können, sehr verunsichert sind.
Der häufigste Grund, eine Beratung in Anspruch zu nehmen, war im vergangenen Jahr laut Statistischem Bundesamt aber Arbeitslosigkeit oder eine gescheiterte Selbstständigkeit, gefolgt von Erkrankung, einer Trennung oder Scheidung. Und klar, auch ein längerfristiges Niedrigeinkommen ist ein Risikofaktor. Männer, vor allem Alleinlebende, sind etwas häufiger verschuldet als Frauen und ein Großteil der Ratsuchenden bekommt staatliche Leistungen wie Arbeitslosengeld und hat offensichtlich Schwierigkeiten, damit auszukommen.
Aber es kommen auch durchaus Haushalte wie Lehrer oder Polizisten in die Beratung, die halt viel höhere Ausgaben haben und ein Finanzgebäude haben, wo sicherlich sich mehr leisten konnten, aber irgendwann auch das zusammenbricht.
Es gibt aber auch einen neuen Trend. Immer mehr junge Menschen verschulden sich.
Ich mache es ganz kurz. Wenn man Klarna so dumm nutzt wie ich, dann kann Klarna zum Beispiel so aussehen.
Ein TikTok-Video mit einem Screenshot von den aktuellen Klarna-Schulden in Höhe von 21.000 Euro. Unter dem Hashtag Klarna-Schulden posten TikTok-UserInnen schon seit einiger Zeit, wie viele Schulden sie bei Klarna haben und überbieten sich auch noch gegenseitig. Ein großes Problem: Buy now, pay later. PayPal, Klarna und Co. machen's möglich. Neue Sneaker mit einem Klick online kaufen, geliefert bekommen, aber erst in 30 Tagen bezahlen. Und wer es dann aber vercheckt, der muss bei Klarna fette Zinsen auf die Schulden zahlen. Und das ist ein Teufelskreis. Zum Beispiel auch für die 27-jährige Yvonne.
Bei Klarna habe ich zum Beispiel unsere Möbel gekauft gehabt. Das waren jetzt am Ende dann 2.150 Euro Schulden, die offen sind. Kreditkarte regelmäßig sind 462 Euro offen. Weihnachtsgeschenke ganz viel. Das hat sich jetzt so aufgereiht alles.
Mittlerweile ist jede fünfte Person in Deutschland zwischen 14 und 29 Jahren verschuldet. Das war vergangenen November das Ergebnis der Trendstudie Jugend in Deutschland.
Also man verliert relativ schnell den Überblick.
Das ist Katrin Franke. Sie ist Schuldnerberaterin und berät bei der Caritas in Hannover verschuldete Menschen bis 27 Jahre.
Ganz viele haben, also jetzt gerade bei Klarna, haben diese App auch. Und in dieser App, da wird man zugeballert mit irgendwelchen Sonderangeboten. Und dann hat man sehr viele Raten nebeneinander oder ist dann irgendwann in so einem Fluss drin, dass man den Überblick verloren hat.
Die verschuldete Yvonne will in Zukunft übrigens gewissenhafter mit Geld umgehen. Was ihr dabei hilft: Budgeting, eine Methode, bei der sie für jeden Haushaltsposten pro Monat ein festes Budget einplant und in einen Briefumschlag legt. Also 50 Euro zum Beispiel für Essen gehen oder Shoppen, 30 Euro für Kultur und so weiter. Und ist der Umschlag fürs Essen gehen leer, dann ist auch kein Restaurantbesuch mehr drin. Die Situation stabilisieren, einen Überblick verschaffen, Haushaltspläne erstellen, das sind auch die ersten Schritte, die Schuldnerberatungen vorschlagen, sagt Roman Schlag.
Als Wichtigstes ist immer, dass wir dafür sorgen, dass die Existenz der Haushalte gesichert ist. Danach wird erst geguckt, wie kann eine Analyse aussehen, haben wir Möglichkeiten, überhaupt Zahlungen an die Gläubiger zu leisten und in welcher Höhe.
Sich früh Hilfe zu holen, ist dabei das A und O, sagt er. Allerdings sind die Wartezeiten für eine Schuldnerberatung mittlerweile richtig krass. Teilweise dauert es ein halbes Jahr, bis man einen Termin kriegt. Und in vielen Bundesländern haben nur Leistungsbeziehende Anspruch auf eine kostenlose Beratung. Studierende oder RentnerInnen zum Beispiel nicht. Und wenn Menschen zu stark verschuldet sind, um da wieder rauszukommen, dann ist auch ein Privatinsolvenzverfahren immer eine Alternative. Da steht nach 3 Jahren mit vielen Auflagen dann eine sogenannte Restschuldbefreiung. Vorher lautet das Ziel aber immer, die Menschen wieder zu befähigen, selbstständig mit ihrem Einkommen auszukommen.
Deutschlandfunk Nova. Update. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunk Nova.